Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, Folge Nummer 114. Heute geht es um Attention Activism und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir unsere Freiheit im digitalen Raum zurückgewinnen. Was natürlich schon impliziert, dass wir sie verloren haben. Wie sehr, das zeige ich gleich. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber für inspirierende Solo-Folgen und Interviewfolgen von Karriereheldinnen, die ihre ja, ganz persönliche Geschichte erzählen. Und das machen wir hier immer alle 14 Tage abwechselnd. Eine Solo-Folge, ein Interview. Ich freue mich, wenn du meine Arbeit unterstützt. Das kannst du tun, indem du meinen Podcast abonnierst und ihn bewertest. Und ich freue mich auch sehr, wenn du meine aktuellen Projekte dir anschaust, wie zum Beispiel das Content Creator Manifest für mentale Gesundheit. Hier ist aus einer Podcast-Folge, und zwar war das die Folge Nummer 112, ein ganz konkretes Projekt entstanden. Ich sitze gerade mit meinem Team daran, das zu setzen für den Printdruck und habe auch eine Umfrage gemacht, was meine HörerInnen gerne haben wollen. Und daraus geworden ist ein kleines Brevier, was als Printprodukt bestellt werden kann und dann weiterverbreitet. Ich freue mich riesig, wenn du meine Health-Check-Initiative unterstützt. Hier mein Business-to-Business-Produkt, ein Software-as-a-Service-Tool, was ich entwickelt habe mit meinem Team, was die Gesundheit von Teams misst. Auch hier gibt es eine Podcast-Folge zu, nämlich die Folge Nummer 108. Wenn du Interesse hast, schau es dir näher an. Ich mache gerade noch ein Onboarding für Beta-Tester und hier hast du gute Möglichkeiten, ganz konkret den Gesundheitsgrad deiner Teams zu messen und zu schauen, wie geht es uns in dieser Zeit aus Polykrisen, aus immer mehr hereinströmenden, auch schlechten Nachrichten und diesen Druck, den man spürt, wenn man mal seinen Stream aufmacht. Und das ist auch schon meine Überleitung zu dem Thema. Attention Activism, was soll das sein? Ich glaube, wir müssen radikaler werden mit dem Umgang von Social Media, mit dem Umgang von Notifications aus Newsplattformen, aber auch den ganzen Reels und Informationen, die auf uns einprasseln. Denn da ist was gehörig aus der Kontrolle geraten. Wenn du, so wie ich, auch Kinder hast und ein Elternteil bist, dann ist es besonders schmerzhaft, weil wir sehen, wie die vulnerablen Gehirne unserer Jüngsten hier attackiert werden von der Broligarchie aus Silicon Valley und ByteDance aus China, die in der TikTok stecken. Das ist wirklich katastrophal zu sehen, was da passiert wird, was mit diesen Räumen passiert und wie auch politisiert wird und wie auch hier auf die direkte, zutiefst menschlichen Aspekte von Nähe, Belonging, Verständnis, Empathie eingegriffen wird und das monetarisiert wird. Ich habe vor 4 Wochen die Republika besucht. Das ist meine Lieblingskonferenz hier in Berlin und eine der größten Netzkonferenzen Europas, wenn nicht sogar weltweit, die ein Themen-Potpourri liefert, was gigantisch ist. Also erstmal ist es, finde ich, die Konferenz, die Diversität wirklich durch und durch lebt. Sieht man alleine in der Auswahl dieses Themas, dass ich 2 Männer und 2 Frauen hier nehme. Ich werde dir 4 Talks vorstellen und diese ein wenig einordnen. Und es ist einfach immer wieder schön, auf dieser Konferenz zu sein, zu sagen, was, das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein bisschen so, wie sich mit dem eigenen Rucksack auf die Reise zu machen und Länder und Menschen kennenzulernen und einfach seine eigene Sichtweise zu entwickeln. Weil was ich so wichtig finde, ist ja, wer reist und wer auch gedanklich reist, wer in neue Themenfelder reist, der lernt sich neu kennen. Der durchschlägt Biases, also die Areale im Hirn, die so ein bisschen leicht verstauben, weil wir sie nicht benutzen und weil wir da einfach nicht richtig hingucken. Und das, wie gefährlich das sein kann, sehen wir ja in der aktuellen Politik, die doch sehr falsche Entscheidung von über 30% Deutschen eine Partei zu wählen, die gesichert rechtsextrem ist. Wie kann man das verhindern? Wie kann man verhindern, dass wir uns auf Services bewegen, die unsere Aufmerksamkeit monetarisieren und uns dabei auch noch krank machen können? Ja? Das möchte ich gerne möchte ich gerne ein bisschen tiefer beleuchten und ich habe dir 4 Talks mitgebracht, die ich natürlich verlinkt habe. Ich habe zum einen einfach mein Google Docs online gestellt, wo ich hier die Transkripte drin habe, wo du durchscrollen kannst. Und als zweiten Link nach extern habe ich dir meine gesammelte Playlist meiner Lieblingstalks der Republika zusammengefasst. Und ich muss sagen, ich war auch wirklich an der Stelle begeistert, ganz andere Perspektiven zu bekommen, die hier auf meine Arbeit einzahlen. Ich war nur einen Tag da und habe deswegen auch ganz tief mich in das Videomaterial der Republika reingehackt. Und an dieser Stelle, falls jemand zuhört, ganz, ganz herzlichen Dank für eure unglaublich gute Arbeit, diese Videos auch zur Verfügung zu stellen, dass man sich einfach informieren kann und sich das anschauen kann. Es lohnt sich wirklich. Der erste Talk, den ich hier mitgebracht habe, ist von Graham Burnett, Fracking Focus, Human Attention in the Age of Algorithmic Intelligence. Eine Brandrede, die sehr gut zu meinem Content Creator Manifest passt. Danach möchte ich mit Janosch Stelka mit dir eintauchen in die wirklich unheimliche Welt der Mind Reading AI. Ja, hast du richtig gehört, es geht um gedankenlesende Technologie. Dann erzählt Laura Wiesböck von der psychischen Gesundheit in der Aufmerksamkeitsökonomie, also auch ein Talk, der wirklich eins zu eins auf das einzahlt, was ich mit dem Content Creator Manifest machen möchte. Und Katja Munoz spricht darüber, wie wir in digitalen Räumen manipuliert werden. Und ich steige einfach direkt mal ein und gebe dir eine Einordnung der Themen. Also Graham Burnett. Muss man ein bisschen reinkommen in den Talk, weil er so ein paar technische Probleme hat, weil er auf der großen Bühne steht. Fand es aber auch ganz sympathisch, dass er sagte, Mensch, er ist vor 2 Stunden irgendwie vom Flughafen gekommen, direkt aus New York. Er ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Princeton University und hat sich spezialisiert auf die Geschichte der Aufmerksamkeit und hat die 12 Theses of Attention mit verfasst, mit seiner Bewegung Friends of Attention. Also auch hier tief ingrained in den Schnittstellen Philosophie, Geschichte, Kunst. Und was ich ganz toll finde, ist sein Bild, was er mir quasi ins Gehirn gehämmert hat. Das ist nämlich das des Human Frackings. Wir alle kennen das Fracking von Mineralöl und wie schlecht es für die Umwelt ist, wo man also mit hohem Druck Gifte eigentlich in die Erde einführt, um dort die Mineralöle zu ernten, indem sie mit Gas nach oben treten. Und er sagt, eigentlich machen die großen Tech-Konzerne nichts anderes. Mit großem Druck wird ein Zersetzer in unser Gehirn gepumpt, in unser Gesicht, um dann, er meint es, to extract monetizable attention foam. Das finde ich auch so schön. Also so, da kommt so ein kleines bisschen Schaum an die Oberfläche. Also wenn wir dann so weiterklicken und Werbung uns anschauen, das ist genau das, worum es geht, den Konzern, und wie hier auch Geld gemacht wird. Und wie tief das reingeht und wie tief das wirkt, das erzählt er. Das erzählt er sehr, sehr gut. Er sagt auch, das ist kein Anti-Tech-Talk, es ist ein Anti-Exploitation-Talk. Also wirklich dieses System Human Fracking zu erklären und wie das genutzt wird. Er erzählt auch über historische Wurzeln der Aufmerksamkeitsökonomie, also wie bereits in den 1930er Jahren mithilfe mechanischer Eye-Tracking-Geräte erforscht wurde, wie wir Aufmerksamkeit steuern können, dann eher über wenn wir die heutigen Technologien uns anschauen, eher harmlosen Outdoor-Placements oder auch Werbung. Ja, also ich sage ja mittlerweile, wenn ich Eltern treffe, wir diskutieren Fernsehen, ja, nein, sage ich, oh Gott, bitte ja. Einfach ganz normales, strukturiertes Fernsehen, wo man nicht durchs ganze Internet scrollt und überall hinkommt, ist fast besser, als dass man unsere Kinder einfach frei ins Internet loslässt. Und was er sagt, ist, dass durch diese Aufmerksamkeitsökonomie wir einen Verlust von vielfältigen Aufmerksamkeitsverständnissen haben. Also das Verständnis von Aufmerksamkeit ist sehr verengt auf Reaktion, Messbarkeit und Effizienz. Und diese ganze Wildnis anderer Aufmerksamkeitsformen, die gilt es wieder zu entdecken. Es gilt sich eigentlich die Kraft wieder zu holen. Und er sagt, Activism ist zum Beispiel klettern zu gehen oder wandern oder einfach nur irgendetwas am Tag zu tun, dass man das Handy weglegt und sich davor schützt. Und bei diesem 12 Theses of Attention, die sehr poetisch geschrieben werden und auch ein bisschen komplex, wie ich finde, aber geht es darum, genau diese Säulen von Attention Activism zu greifen. Und er sagt, das ist einmal Bildung, die Bewusstseinsbildung, wie das funktioniert, wie unsere Aufmerksamkeit gecached wird, das Organisieren, also wirklich kollektive Bündnisse gegen die Vereinnahmung zu machen. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, dass die Holländer in Amsterdam so Wi-Fi und Smartphone-freie Räume schaffen, wo man liest, häkelt, strickt und einfach redet. Großartig, ja, das einfach selber mal organisieren oder ganz bewusst am Dinnertisch mit den Lieben das Handy weglegt. Ich muss sagen, mir fällt das mittlerweile sehr leicht, weil ich auch merke, ja, ich will mal wieder was zeigen. Ich bin ja voll von Ideen, Links und sonst was und will dann Landingpages zeigen oder irgendwie Podcast-Folgen versenden. Aber das mache ich dann oft im Nachgang, wenn danach gefragt wird. Und sonst versuche ich wirklich, das zu sprechen, meinen Mund zu öffnen. Ja. Also die Schaffung geschützter Räume für ungestörte kollektive Aufmerksamkeit, das ist das, wofür er hier plädiert. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Janosch Delker, der Mind Reading AI vorstellt und das ist tatsächlich ganz schön unheimlich, weil Janosch Delker ist Tech-Journalist und auch Futurist und hat beim Politico den AI-Correspondent sozusagen den macht er und hat als Technologie-Chef-Korrespondent bei der Deutschen Welle auch gearbeitet oder arbeitet sogar noch da und ja, berichtet natürlich über künstliche Intelligenz, aber seit 10 Jahren, also ist keiner der Dudes, die jetzt irgendwie seit 2 Jahren das erst machen und hat mit seinem Buch Gedankencode über die Dekodierung unseres Denkens geschrieben und das wird jetzt wirklich gruselig. Er hat nämlich sich sehr intensiv mit dem KI-Labor von Meta in Paris beschäftigt und die haben Brain Decoder entwickelt. Und das sind Programme, die Gehirnaktivitäten auslesen, um zu rekonstruieren, was Menschen hören, sehen oder sogar denken. 2022 wurden erste Podcast-Schnipsel dekodiert, 2023 wurden sogar Bilder aus den Gehirnen von Menschen rekonstruiert und gerade letztes Jahr, 2024, wurden komplette Sätze, die Menschen getippt haben, per Gehirnscan nachvollzogen. Das heißt, wir sind so weit mit Technologie gerade, dass wir, bevor du etwas aufschreibst, eine Technologie erfassen kann, was du gerade denkst und zu Papier bringst. Und das ist natürlich noch nicht marktfähig, da arbeitet Meta natürlich mit Hochdruck dran, ist ja klar, aber ich finde es sehr erschreckend, dass genau, also ich meine, wenn man sich Graham Burnett mit Fracking Focus anhört und seiner Hinführung in die Geschichte der Aufmerksamkeitsökonomie, dass man in den 1930er Jahren Eyeball-Tracking gemacht hat, ist eigentlich irgendwie logisch, dass man 60, 70 Jahre später auch Gehirnwellen messen kann und Gedanken scannen kann. So futuristisch sollten wir wahrscheinlich denken, oder? Also das ist möglich. Und ich glaube, was mich am meisten erschreckt hat, war so er macht so eine Einladung, wo er sagt, what if your thoughts were no longer private? We're headed towards a world where we might look free, but our thoughts aren't. Und das finde ich halt so schlimm, weil wir ja auch wissen, dass unterbewusste Entscheidungen zu Kaufimpulsen längst getroffen werden, bevor wir das im Tagesbewusstsein sehen. Und diese Brain Decoder, die Meta da macht, also dagegen ist das, was Elon Musk da mit Neuralink macht, irgendwie, ja, ich meine, okay, man muss eh sagen, irgendwie, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, alles, was Elon Musk macht, ist irgendwie durchzogen von seinem Ketaminkonsum. Er ist einfach völlig wahnsinnig geworden. Aber Meta ist da dann doch ein bisschen strukturierter und vor allen Dingen haben die halt eine wahnsinnig große Plattform, wo sie das ausspielen. Und diese Erkenntnis ist ihm auch nochmal gekommen, erzählt er, als er auf einem Spaziergang mit seiner Schwester in Berlin war und dann irgendwie auf seinen Fitnessarmband guckte und sagte, ja, fuck, das ist eine Übergangstechnologie, die sozusagen normalisieren soll, dass Denkdaten und Emotionen getrackt werden sollen. Weil wie misst du Emotionen, ja, indem du Temperaturunterschiede im Körper nachvollziehst oder die Herzrate ausliest? Und das können natürlich auch Fitnessarmbänder. Also lass uns abwarten, lass uns schauen, was daraus passiert. Aber was er halt schon sagt, ist, dass die Aussicht, dass Konzerne Gehirndaten als neue Ressource für personalisierte KI nutzen, natürlich alarmierend ist. Und wir mögen uns gar nicht vorstellen, wie das in der militärischen Anwendung passiert, wenn Soldaten entängstigt werden oder aggressiver gemacht werden. Und der gesellschaftliche Verlust ist natürlich auch vorprogrammiert, wenn wir Denken auslagern und dann Push-Technologien haben, weil was natürlich auch der Fall ist, ist, dass wenn Gedanken ausgelesen werden können, kann man eigentlich bidirektional direkt auch Gedanken einpflanzen. Und da ist die Frage, was er sagt, ist nicht die Frage, wie viele Menschen werden süchtig davon werden, sondern also ob sie süchtig werden, sondern wie viele. Und das dann zu heilen und da wieder reinzugehen. Deswegen, er fordert Debatten über mentale Privatsphäre, über Neurosecurity, über die kognitive Freiheit. Und was ich sehr schön finde, damit schließe ich, Chile hat als erstes Land der Welt Neurorechte in der Verfassung verankert. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für eine proaktive Regulierung, weil klar ist auch, ja, wir brauchen Regulierung und wir brauchen eine größere Empörung über diese Technologien. Und ja, meiner Meinung nach muss Meta zerschlagen werden, ist völlig klar. Also das ist ganz normal in der Wirtschaftsgeschichte, dass große Konzerne, die so viel Macht bekommen, einfach auch diese Macht wieder verlieren. Und dafür ist der Staat auch da und das sollte auch passieren, damit diese weltweite Einfluss auch reduziert wird und die in ihre Schranken gewiesen werden. Weil, ja, also ganz ehrlich, da ist die Gesundheit des Kollektivs der Menschen auf diesem Planeten doch wichtiger als die Tasche von Mark Zuckerberg und seinen Shareholdern. Ja, lass uns nochmal weitergehen. Laura Wiesböck spricht zum Thema psychische Gesundheit in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und wer ist Laura Wiesböck? Sie ist Soziologin am Institut für höhere Studien in Wien und leitet dort die Forschungsgruppe Digitalisierung und soziale Transformation. Und die Themen Ungleichheit, Plattformisierung und auch der Einfluss von Addictive Design auf psychische Gesundheit ist ihr Hauptthema. 2025 jetzt gerade erschien ihr Buch Digitale Diagnosen. Und das finde ich ganz spannend über die Kommerzialisierung von Mental Health in sozialen Medien. Und sie beschreibt das sehr treffend mit verschiedensten Hypes auf TikTok und auch Instagram. Da gibt es eine Influencerin, die T-Shirts verkauft mit coolem Merch im Bereich Stigma-Branding. Ein T-Shirt trägt die Ausschrift Borderline Babe oder My Anxiety is Chronic, but this ass is iconic. Und was sie sagt, ist, dass diese Kommerzialisierung von mentaler Gesundheit als Konsumgut und sicherlich auch in der Riege der Menschen, zu der ich mich auch zähle, nämlich Organisationsentwickler, Coaches, die hier unterstützen, ist so diese Frage, wie man damit umgeht. Ich würde niemals irgendwelche Diagnosen machen oder auch irgendwelche Unqualifizierte, weil ich nicht dafür ausgebildet bin, Schlüsse auf tatsächliche Krankheiten machen. Und trotzdem ist natürlich das im Sprachgebrauch Trauma oder Trauma-Release oder ähnliches Prozessentwicklung verankert. Und das sehe ich auch durchaus kritisch, weil ich glaube, dass da auch Mehrwert ist, aber ich finde es extrem wichtig, wie Laura Wiesböck das hier einordnet und dazu sagt, dass Social Media keine neutralen Räume der Aufklärung mehr sind, sondern Orte der Algorithmisierung und Inszenierung und Selektion dieser psychischen Krankheiten. Und da gilt natürlich der Leitspruch, gesund ist, wer funktioniert, resilient, positiv und leistungsbereit. Und da ist so ein bisschen dieser Punkt, dass komplexe Diagnosen wie zum Beispiel ADHS oder ADHD dann einfach mit so ganz einfachen Checklisten beantwortet werden sollen. Und wenn man sich anguckt, wie unverfügbar Psychotherapie, Psychoanalyse oder auch therapeutische Begleitung ist heutzutage in den USA, aber auch hier in Deutschland, dann ist das natürlich noch umso besorgniserregender. Zusätzlich mit den ganzen AI-Chatbot-basierten Therapieskills, die sogar bis in den Tod von Menschen führen, wie es einen Fall in den USA gibt. Das heißt, das ist absolut relevant. Und was ich gut finde, und das ist so das, was ich am meisten rausnehme aus diesem Talk, ist, dass man soziale Medien als Suchtmittel klassifiziert. Fand ich einen wahnsinnig guten Vorschlag. Was Laura Wiesböck da sagt, ist, dass soziale Medien eigentlich analog zu Glücksspiel oder auch Vaping reguliert werden sollten. Denn es sind die zwei Bedingungen erfüllt. Die Plattformen sind auf Sucht ausgelegt und sie haben nachweislich schädliche Effekte. Und das ist alles, was es braucht, um ein Suchtmittel klar zu regulieren und auch entsprechend zu kontrollieren. Und wenn wir uns den Vorstoß Australiens angucken, der hier die Nutzung von Social Media von unter 16-Jährigen unterbindet oder unterbinden soll, genau richtiger Move. Ja? Also ich sehe das immer mit vielen Eltern, mit denen ich diskutiere. Im Grunde genommen bräuchte es einen ganz klaren Login. Es gibt das Telefon ist einfach eingeschränkt. Es gibt keine unbegrenzte Internetnutzung, sondern und auch keine unbegrenzte Nutzung von Apps, sondern das ist von den Eltern kontrolliert und hier gibt es auch entsprechend gut kuratierte Plattformen, die wir aber leider nicht haben. Das muss man leider auch sagen, weil wo sind denn unsere ganzen Freunde, wo sind denn unsere ganzen unser soziales Netzwerk? Das ist natürlich TikTok, Instagram und Co. Also, das finde ich extrem wichtig, diesen Punkt. Und der Beitrag von Laura zu Attention Activism ist nach meinem Dafürhalten, dass die Regulierung sozialer Medien im Sinne des Konsumenten und des Jugendschutzes passieren sollte und dass gemeinschaftliche Räume, in denen Verletzlichkeit nicht als Schwäche gilt, doch stärker sein sollten. Also, dass sie auch sagt, diese psychischen Krankheiten sind in erster Linie genau das, Krankheiten, die auch therapiert werden können und keine Schwäche und sollten auch nicht so vermarktet werden, weil da ist diese mentale Gesundheit wichtig, dass sie in einer Diagnoselogik bleibt und nicht in einer Konsumlogik und man sich damit dann womöglich auch noch schmückt und sagt, ist halt so und dann noch T-Shirts dazu verkauft. Ja, also das finde ich extrem wichtig. Diese Pathologisierung an der Stelle ist etwas, was durchaus bedenklich ist. Ja, und dann, warum denn nicht? Ja, hat man Instagram mit als Suchtmittel, im Grunde genommen poppt es auf und die Nutzung wird eingeschränkt, ja, ähnlich wie das schädliche Nutzen von Drogen oder Genussmitteln wie die süchtig machen wie Nikotin. Ja, absolut. Die letzte Frau im Bunde ist Katja Munoz, die einen Talk gehalten hat, zu wie wir in digitalen Räumen manipuliert werden. Sie ist Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ihre Forschung fokussiert sich auf das Zusammenspiel von sozialen Medien, Desinformation, Plattformregulierung und Demokratie. Und sie untersucht das Mobilisierungspotenzial von InfluencerInnen und wie KI da auch mit reinpasst. Und was sofort bei mir hängen blieb, war dieses Thema, dass unsere größte Stärke, nämlich unsere Menschlichkeit, uns gleichzeitig extrem manipulierbar macht. Und dass wir im Grunde genommen, das finde ich auch sehr erschreckend, weil ich fürchte, sie hat recht, wir haben die Kontrolle über die digitalen Räume verloren. Das macht es so schwer, auch da einzugreifen, weil ja Leute freiwillig die in diese Suchtmittel sich stürzen und dort womöglich auch noch freiwillig ihre Gedanken preisgeben. Was sie sagt, ist parasoziale Beziehung und strategische Authentizität. Also es gibt diese Influencerinnen, wirken wie Freunde und nutzen aber gezielt Sprache und Mimik und Codes, um Nähe zu simulieren. Und das sind dann Mechanismen, die nennt sie Ripple in the Pond Effekt, also dass man viele kleine Impulse erzeugen kann, die großen Einfluss haben, und bei den Influencerinnen ist das halt diese strategische Authentizität, und das finde ich ja auch das, was ich immer so störend empfinde, warum ich auch das Content Creator Manifest geschrieben habe, dass man sich eben nicht darauf einlässt, ein Content Piece, ein Reel zu machen, was scheinbar Betroffenheit ausdrückt für einen bestimmten politischen Umstand oder für vielleicht auch eine psychische Krankheit, so wie wir es ja vorher gehört haben, und dann aber die eigenen Produkte oder die eigene Aufmerksamkeit verkauft, ja, weil das ist es ja, was Influencerinnen tun, und diese Kritik daran ist natürlich auch massiv berechtigt, weil Vertrauen erzeugt wird, um Meinungen und Verhalten subtil zu lenken. Und das hat sie halt auch gesehen in verschiedenen Auseinandersetzungen. Also ein Beispiel, das sie bringt, dass über 20.000 Bots auf TikTok nach der Rumänienwahl deaktiviert wurden. Also diese orchestrierten Einflusskampagnen sind ganz klar sichtbar. Und da ist so dieser Aspekt, dass sie sagt, vielleicht kommen wir da noch gegen an. Auch was KI angeht, dass es mittlerweile Reels gibt, die ganz klar einen bestimmten Aspekt, sie spricht da von einer jungen Frau, die sie sieht, die darüber redet, dass sie sich tätowieren lassen möchte, damit sie den Männern mehr gefällt, und diese dann auch entsprechend zu Polarisierung führenden Beiträge werden genutzt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und das ist einfach ein Video, was gefaked war und das einfach auch ganz schwer zu unterscheiden ist. Was sie sagt, ist, dass dezentrale Netzwerke als Alternativen zu Plattformmonopolen entstehen sollten, dass wir demokratische Plattformgestaltung mit Wahlfreiheit über Algorithmen entwickeln sollten und auch den an Medienkompetenz und Wissenstransfer weiter führen sollten. Ja, ich finde, das sind tatsächlich ganz, ganz spannende Impulse und Ansichten. Ihr könnt die Videos alle finden von Graham Burnett, Jana Stelker, Laura Wiesberg und Katja Munoz und habt die Möglichkeit, das euch nochmal anzuschauen. Ich war sehr inspiriert und gleichzeitig aber auch so ein bisschen ungeduldig, weil was ich natürlich als Content Creator, als Autor, als Künstler mache, ist, dass ich in den Kontext setze, dass ich dir als Hörerin, als Hörer die Möglichkeit geben möchte, da auch zu reagieren. Also ich möchte operationalisieren, ne, anstatt abstrakte Kritik zu üben. Und das führt mich jetzt auch auf den Abschluss nochmal zu dem Content Creator Manifest. Ich möchte da ganz konkret nochmal dir ein paar Aspekte mitgeben, wo du was gegen tun kannst, ja, weil wir sind nicht hilflos und es reicht nicht zu sagen, wir sollten Gesetze umsetzen und wir sollten regulieren, wir sollten Meta zerschlagen, sondern die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit in unserem Alltag um? Und ich glaube, das ist exakt meine Stärke, die ich dir halt mitgeben kann aus meiner über 18-jährigen Erfahrung als Content Creator und Nutzer dieser Systeme. Ich möchte das mal einordnen. Also ich möchte die Macht zurück zu dir geben, dem User, der Userin, dem Content Creator, dass du nicht alleine bist. Und ich möchte auch Antworten auf diese mentale Erschöpfung, die wir haben bei der Nutzung der ganzen Systeme mit kreativer Resilienz. Ich möchte dir sagen, dass du den Steuerknüppel in die Hand nehmen kannst, dass du wieder die Kraft haben kannst, da einfach aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen. Und das möchte ich gerne nochmal durchführen. Also in den Talks wird digitale Manipulation und Aufmerksamkeitsökonomie als strukturelles Problem beschrieben. Ist aber selten ganz, ganz konkret. Also natürlich ist das Mind-Reading-Thema wahnsinnig gruselig, aber das ist natürlich noch nicht marktfähig. Ja? Und was ich da gesagt habe, auch zu diesem Human Fracking, da habe ich zwei Punkte. Und zwar einmal töte die Push-Nachricht. Das ist Manifestpunkt Nummer 3. Und halte deine Mitte und stärke deinen Fokus. Das möchte ich hier ganz gerne anführen, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo du ganz klar darauf verzichtest, dass das Gerät, was du benutzt, dein Smartphone, dich kontrolliert, sondern dass du es wieder kontrollierst, ist schon viel gewonnen. Und das ist das, was Kollege Graham Burnett auch sagt. Attention Activism ist auch wirklich wandern zu gehen oder einfach eine Stunde sich auszuloggen und nicht. Natürlich ist es schön, die Smartwatch zu nutzen, um Training zu tracken. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, nach so einem halben Jahr weißt du auch, wie dein Körper reagiert. Und das passt schon. Scheiß auf die drei Ringe. Weg damit. Guck dann nicht ständig aufs Handy. Das halte ich für wirklich einfach absolut unnötig. Insofern unbedingt diese Räume nutzen, wo du da nicht drauf reagierst. Und Push-Nachrichten natürlich ausschalten. Halte deine Mitte. Deep Attention ist eine Praxisform, die du lernen kannst. Und das sage ich ja mit dem sechsten Manifestpunkt. Du brauchst keine ständige Präsenz, um wirksam zu sein. Du brauchst die Tiefe deiner eigenen Gedanken- und Gefühlswelt, um Inhalte zu entwickeln, die für dich passen und auch einfach zu denken. Wenn du kein Content-Creator bist, dann geht's um Gedanken. Denke einfach richtig. Lass dich nicht in irgendwelche Kaninchenbaue von wahnsinnigen Populisten ziehen, sondern denke selbst und überrasche dich, dass du Biases zerschlägst, dass dein Geist weit wird, weil das muss man ja auch sagen, es ist einfach auch das Internet ist natürlich auch eine Quelle der Inspiration. Ich möchte die Macht zurück an dich geben. Ja? Ich will dich nicht alleine lassen. Und diese Diskurse, die wir jetzt hier, die ich aufgeführt habe, die warnen, sie analysieren, sie problematisieren. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich möchte dir Selbstermächtigung geben und dann in diese neoliberale Selbstoptimierung abzurutschen. Die ist natürlich in dieser doch sehr linken Blase der Republika, muss man sagen, was ich total geil finde, weil so ist es halt. Ja? Frühe Rastas und Spookies geklebt. Da werde ich wohl für immer irgendwie auch zecketief drin sein, aber das kann man natürlich auch kritisieren. Aber diese Mikrogemeinschaften, Rituale, Räume, die man auch entwickeln kann, die treffen halt genau den Nerv der Zeit. Ja, es geht um Resonanz statt Reichweite. Und was ich halt sage, also das kommt ja von der von dieser TikTok-Geschichte, vermeide toxische Vergleiche oder auch dieser Auseinandersetzung mit psychischen Krankheiten. Ich würde dir raten, eröffne doch dein eigenes Content-Atelier. Ja? Das ist Manifestpunkt Nummer 4. Und was ich dort sage ist, wenn du den Fun of Missing Out entwickelst, dass du einfach nicht mehr ständig scrollen musst, dass du, weil du schon die Push-Nachricht getötet hast, weil du deine Mitte hältst und deinen Fokus stärkst, einfach genau weißt, wann du zu Spaßzwecken, aber auch zur eigenen Bildung unterwegs bist und einfach ganz konkret die Aspekte rausnimmst, die dir helfen, dann ist genau der Punkt, dass du diese Macht zurückgewinnst. Und natürlich bist du immer noch anfällig für diese ganzen, für das Human Fracking an der Stelle, aber nicht mehr so, als wenn du komplett ungesteuert einfach abhängig von deinem Smartphone bleibst, ja, und von den Services. Und was ich halt auch wichtig finde, ist halt, natürlich schwingt auch bei so etwas wie Anna Republika immer wieder mit, ich möchte relevant sein, ich möchte relevante Content produzieren, ich möchte gesehen werden, ich möchte Autor werden, ich möchte auch auf der Bühne stehen. Also Reichweite aufbauen gehört ja dazu, wenn man den Ripple in the Pond-Effekt ausnutzen will. Aber ich sage ganz klar, finde einfach 5 Menschen, die bleiben, anstatt dass du Tausende, 500.000 hast. Ja? Also das ist ja genau der Aspekt für Content Creator Manifest Punkt 5, bau dir deine eigene Community auf. Und ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt, weil ein wichtiger Punkt der Republika, und ich merke schon, ich muss langsam aufhören, sonst überlade ich dich einfach wahnsinnig. Das Fediverse ist natürlich auch sehr präsent gewesen, da habe ich mich auch sehr für interessiert. Also die Nutzung von Mastodon und anderen im Federal Universe bestehenden Social Media Nutzung. Ja, Blue Sky gehört nicht ganz dazu, weil sie doch geschlossen sind, aber ist natürlich auch eine Alternative und das finde ich auch sehr schön. Wenn ich da das drauf unterwegs bin, merke ich so, ich habe da kaum Follower. Ja, ich habe da kaum Resonanz und das tut erstmal weh, weil man einfach natürlich auch so ein Stück weit abhängig wurde von den Likes anderer und so weiter, aber dann ist es eigentlich auch schön, weil man merkt, nee, ich entscheide mich halt in dieser Community tätig zu sein und mich dann zu engagieren und gucke halt auch, was mir das bringt und ich muss sagen, da ist auch wieder sehr schön, neu zu entdecken, neue Community, den Lust auf neue Communities zu haben und auch mal reinzuschauen. Es ist halt eben nicht die nächste WhatsApp-Gruppe, es ist eben nicht die nächste Facebook-Gruppe. Und ich gar nicht mehr weiß, ob die noch genutzt werden. Aber dass man einfach nochmal schaut, dass es Alternativen gibt. Und ich kann dir ganz klar sagen, das Beste, was mir jetzt mit auch zunehmendem Alter, aber auch so ein bisschen dieser Müdigkeit der Nutzung der ganzen aufmerksamkeitsökonomischen Kriegswerkzeuge, die es da draußen gibt, ist einfach für gute Gespräche. Also Barcamps zu organisieren, wo wirklich Austausch passiert auf einer Konferenz und Dinner. Ich liebe ja gutes Essen, gerade mit einem sehr guten Freund, das Berlin Feast Salon Konzept entwickelt, wo wir einladen zu gemeinsam essen, 10 Menschen. Wir schmeißen ein bisschen was rein, was Raummiete angeht und Co. Sonst trägt sich das Ganze selber und am Ende wird auf einer gemeinsamen Tischdecke Content vielleicht entwickelt oder auch nicht oder einfach lustig gezeichnet, um einfach zusammen zu sein. Und das im kohlenstofflichen Raum statt nur online. Ja. Rhythmus statt Reaktion, Selbstwert statt algorithmischer Spiegel und Content-Atelier statt Performance-Modus. Das sind meine Punkte für dich, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und ja, ich hoffe, dass du inspiriert aus dieser Podcast-Folge gehst, dass du auch zum Attention-Activist wirst. Trag das weiter, erzähl anderen davon, leite die Talks weiter und mach mit. Ja, erobere dir die Hoheit über deine Aufmerksamkeit zurück, denn wir brauchen Menschen, die ihre Aufmerksamkeit gut einsetzen für nämlich ein Stück weit auch das Gute und auf der richtigen Seite stehen, ja, um das vielleicht mal so ein bisschen pathetisch abzubinden. Ich danke dir ganz herzlich und verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Henrik.